Ich predige über Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander sondern, wie der Hirte die Schafe von den Böcken sondert. Und die Schafe wird er zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mich gedrängt. Ich war fremd und ihr habt mich beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mich begleitet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und haben dich gespeist? Oder durstig und haben dich gedrängt? Wann sahen wir dich als Fremden und haben dich beherbergt? Oder nackt und haben dich begleitet? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, wiefern ihr es einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das mein Vater dem Teufel und seinen Engeln bereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mich nicht gedrängt. Ich war fremd und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mich nicht begleitet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, wiefern ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Es gibt junge Leute, die eine Nullbock-Stimmung haben. Die sind heute ganz besonders angesprochen, denn hier in diesem Bericht geht es um Böcke. Und wenn da jemand eine Nullbock-Einstellung hat, ist er genau in der richtigen Einstellung. Weil diese Böcke hier die Menschen sind, die an Jesus vorbei in die Ewigkeit gehen mit ganz schrecklicher Zukunft. Insofern würde ich jedem wünschen, dass er so ein Nullbock ist hier unter uns oder biblisch ausgesprochen, dass er ein Schaf Gottes ist. Das fand ich so nett, ein junger Mann aus Oberursel, wo ich herkomme, dem sagte mal einer so, du Schaf. Und er sagte, das stimmt, ja, ich bin ein Schaf Gottes. Und er war der andere etwas perplex, weil er nichts damit anzufangen wusste, aber das macht ja nichts. Hier geht es also um Böcke und Schafe, die voneinander getrennt werden, wobei die Böcke die starken Tiere sind und die Schafe eigentlich die schwächeren sind. Derjenige, der sie trennt, ist der große Hirte, Jesus, der hier als König bezeichnet wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das und wann geschieht das? An der Stelle wird es ein ganz klein bisschen kompliziert, aber wer aufpasst, kann es vielleicht doch verstehen. In der Bibel, soweit ich das sehe, kommen drei Gerichte auf uns zu. Da ist einmal ein sogenanntes Preisgericht für Christen. Dann gibt es ein Völkergericht über die lebenden Völker auf der Erde. Und dann gibt es ein jüngstes Gericht. Ich wiederhole das. Als erstes ein sogenanntes Preisgericht für Christen. Als zweites ein Völkergericht auf der Erde. Und als drittes das jüngste Gericht. Ich fange mit dem ersten an, mit dem Preisgericht. Es ist das Vorrecht von Christen, dass sie Jesus als ihren Freund und Erlöser kennengelernt haben. Und in Johannes 3, Vers 18 steht, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, kein Christ sollte Angst davor haben, ins jüngste Gericht zu kommen, weil er dort gar nicht sein wird. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Oder in Johannes 5, Vers 24, Wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, kommt nicht in ein Gericht, sondern er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Das ist eine klare Aussage für jeden Christen, dass er nicht in das jüngste Gericht kommt. Und wer das Gegenteil behauptet, hat eigentlich den Inhalt der Bibel nicht ganz verstanden. Warum werde ich nicht gerichtet im jüngsten Gericht? Klar, weil das Gericht über meine Sünde ergangen ist, als Jesus am Kreuz hing und rief, Vater, warum hast du mich verlassen? Da hat er die ganze Gottesferne, die auf mir liegt, selbst verspürt. Und weil er gerichtet wurde, deshalb werde ich persönlich nicht mehr gerichtet in diesem jüngsten Gericht. Aber Christen werden trotzdem gerichtet, aber in einer anderen Weise, das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, folgende. Da ist die Rede von einem Gericht, da steht zwar kein Name drüber, da steht auch nicht Preisgericht drüber, aber wir nennen es so, weil es dort eigentlich um einen Preis geht. 1. Korinther 3, Vers 11, folgende. Den Vers 11 kennen Sie wahrscheinlich fast alle. Da heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus oder Jesus Christus. Das heißt, hier geht es nur um Menschen, in deren Leben Jesus Christus die Grundlage ist, das Zentrum. Das heißt, nur um Christen. Und dann heißt es hier, das kann man zu Hause nachlesen, 1. Korinther 3, dass die Werke dieser Gläubigen getestet werden im Feuer. Das heißt, nicht die Leute kommen ins Feuer, sondern nur ihre Werke. Und wenn die Werke, die sie im Leben getan haben, Bestand haben in diesem Feuer, empfangen sie Lohn. Und wenn sie verbrennen in diesem Feuer, dann empfangen sie keinen Lohn. Aber allen gemeinsam ist, dass sie ewiges Leben haben. Es ist das sogenannte Preisgericht für Christen. Da geht es nicht um Verdammnis und ewiges Leben, sondern alle, die dort sind, haben ewiges Leben. Warum? Weil Christus die Grundlage ist in ihrem Leben. Es geht dann nur darum, ob sie Lohn empfangen oder nicht. Und das entscheidet sich daran, ob die Werke, die sie getan haben, von Gott waren oder ob sie nur so vor sich hin gelebt haben und alles selbst gestrickt war, was sie machten. Das ist das sogenannte Preisgericht. Ist die Frage, wann wird das sein? Es wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das gilt für alle drei Gerichte gleichermaßen, dass sie immer mit der Wiederkunft Jesu verbunden sind. Wenn Jesus wiederkommt, wird er die Gläubigen zu sich holen in die Ewigkeit. Die gläubigen Toten werden auferstehen und die gläubigen Lebenden werden zu ihm kommen in die Ewigkeit. Das möchte ich auch gerade noch vorlesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16 und 17. Denn der Herr selbst wird unter einem Befehlsruf, unter der Stimme eines Erzengels und unter dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Darum tröstet einander mit diesen Worten. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine Totenauferstehung, aber nur der gläubigen Toten und eine, wie soll man das sagen, wir nennen das Entrückung, das heißt, dass die lebenden Christen aus der Weltbevölkerung heraus direkt in die Ewigkeit kommen und es anschließend eine Weltbevölkerung weitergibt, in der es keine Christen mehr gibt. Es gibt noch Milliarden Menschen, aber keinen einzigen Christen mehr darunter. Warum? Weil die alle bei der Wiederkunft Jesu in die Ewigkeit gingen. Das ist wichtig zu verstehen. Jesus wird in dieser Weise wiederkommen und die Gläubigen zu sich holen. Soweit ich die Bibel verstehe, wird danach, wenn alle Gläubigen weg sind, das Gericht über diese Erde hereinbrechen. Das wird weitgehend in der Offenbarung beschrieben, so von Kapitel 5 bis 19. Sogenannte sieben Trübsalsjahre, wo sieben Jahre sein werden, die zwar mit einer Friedenszeit beginnen, mit einem sogenannten Weltfrieden, den es bisher noch nie gab, einem Weltfrieden in diesen sieben Jahren durch eine Art Weltdiktator herbeigeführt. Zurzeit sind ja auch wieder Friedensgespräche oder Rüstungsgespräche in Vorbereitung. Und dann bricht das Chaos auf der Erde ganz besonders los und da verlieren viele, viele Menschen ihr Leben. Und dann steht in Joel 3, Joel Kapitel 3, etwas über dieses Völkergericht, das Jesus auf der Erde durchführt, über alle lebenden Völker, so wie das hier in Matthäus 25 stand. Joel 3 steht die Vorbereitung. Ich lese ein paar Verse davon. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wo ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Völker zusammenbringen und sie hinabführen zum Tal Josaphat, das heißt, der Herr richtet, und dort mit ihnen rechten wegen meines Volkes und Eigentums Israel, weil sie es unter die Völker zerstreut und mein Land verteilt haben. Das heißt, der Maßstab des Gerichtes in diesem Völkergericht wird sein, die Stellung zu Israel. Das ist wichtig, das zu sehen. So steht es hier. Und ich lese dann weiter in Joel 3. Ruft dies aus unter den Völkern, rüstet zum Krieg, erweckt die Helden. Es sollen herkommen, anrücken alle Krieger. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern. Ist interessant, genau das Gegenteil, was heute auf der Friedensbewegung steht. Die beruft sich immer nur auf eine Jesaja-Stelle oder Micha-Stelle. Hier steht auch, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Rebmesser zu Spießen. Der Schwache sage, ich bin ein Held, erhebt euch und kommt, ihr Völker, alle ringsum und versammelt euch. Dort hinab führe, o Herr, deine Helden. Die Völker mögen sich aufmachen und heranziehen in das Tal Josaphat, denn dort will ich zu Gericht sitzen über alle Völker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt, tretet, denn die Kälte ist voll, die Kufen überfließen, denn ihre Bosheit ist viel. Scharen an Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Und dann wird so das Gericht beschrieben. Hier geht es also um ein Völkergericht auf der Erde, sozusagen im Land Israel. Tal Josaphat ist ja dort, über die lebenden Völker im Blick auf ihre Stellung zu seinem Volk Gottes. Und dieses Volk Gottes wird in der Endzeit ganz besonders bedrängt sein. Es war ja eigentlich schon immer bedrängt über die Jahrhunderte, aber noch bedrängter. Und deshalb wird es wichtig sein, sie im Gefängnis zu besuchen. Das wird sehr wertvoll sein und sicher auch ziemlich gefährlich, solche Leute, die bedrängt sind, im Gefängnis zu besuchen. Dann gilt man gerade so als Sympathisant von ihnen und das kann durchaus große Nachteile mit sich bringen. Und dieses Völkergericht, soweit ich das verstehe, wird hier in Matthäus 25 beschrieben mit diesen Schafen und Böcken. Und der Maßstab des Gerichtes ist nicht in erster Linie der Glaube an Jesus, sondern die Hilfestellung für diese bedrängten Brüder Jesu. Und das sind ja eigentlich seine völkischen, seine leiblichen Brüder, so verstehe ich das zumindest. Und da heißt es eben, wer so einen Nackten gekleidet hat, ja, in der Verfolgung, der alles verloren hat, wer einen Hungrigen gespeist hat, weil er überall weggejagt wird und nichts mehr zu essen hat, wer einen Fremden, und wo sind sie nicht, Fremde gewesen, beherbergt hat, wer einen, der im Gefängnis sitzt, weil er verfolgt wurde, besucht hat, der wird hier als Schaf bezeichnet und von diesem Königsrichter angenommen in das ewige Reich. Dass ich das nicht auf Christen beziehen kann, ist eigentlich relativ klar. Ich werde nicht angenommen bei Gott, weil ich so viel Gutes tue, sondern ich werde angenommen, weil ich an Jesus glaube und er stellvertretend für mich starb. Aber wir hatten ja gesagt, dieses Völkergericht geschieht erst dann, wenn es keine Christen mehr auf der Erde gibt, über die dann noch lebenden Völker, und sie werden nach dem Maßstab der Beziehung zu Israel, zu diesen geringsten Brüdern Jesu, gerichtet. Ja, die einen kommen in das ewige Reich und die anderen in die ewige Verdammnis, die dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das finde ich interessant, dass es von diesem Reich Gottes hier heißt, dass es von Anbeginn bereitet war, während von diesem Feuer für die Engel und den Teufel das nicht da steht. Ich vermute, dass die Hölle nicht zu dem Schöpfungsplan Gottes gehört hat, weil seine Schöpfung gut war und da brauchte man keine Hölle, sondern dass die Hölle dann erst für den Teufel und seine Engel und die Menschen, die diese Wege des Teufels mitgehen, bereitet wurde. Interessant ist, die Böcke, die hier verurteilt werden, von denen wird keine einzige böse Tat berichtet. Hier wird nicht gesagt, was die für Verbrechen begangen haben, gar nichts. Da steht nur alles, was sie nicht getan haben. Die haben diese Kranken nicht besucht. Sie sind nicht ins Gefängnis gegangen, haben sie nicht gekleidet, nicht gespeist, nicht getränkt. Und damit haben sie eigentlich Jesus jede Anerkennung verweigert. Es gibt ja auch unter uns Leute, die sagen, ich habe noch nie einer Fliege etwas zuleide getan, deshalb werde ich doch sicher bei Gott angenommen sein. Das ist einer der üblichen Irrtümer. Es geht nicht darum, was ich alles nicht getan habe, sondern was ich in Christus alles bin und dann durch ihn auch tun darf. Hier geht es also um Annahme und Verwerfung von Völkern auf der Erde in dieser Trübsalzeit, 7 Jahre, die vor diesem 1000-jährigen Friedensreich kommen wird, das dann Jesus als König auf der Erde aufrichtet. Der Maßstab hier ist die Beziehung zu den geringsten Brüdern und ich sehe in diesen Brüdern letztlich das Volk Israel in seiner Endzeitbedrängnis. Gut, dann könnte ich sagen, das Ganze gilt mir letztlich nicht. Ich werde da nicht dabei sein, weil ich als Christ schon vorher in der Ewigkeit bin. Aber ich möchte trotzdem ganz klar herausstellen, dass es bei Jesus immer eine Entscheidung gibt. Immer, immer. Dass es immer um ein Angenommensein oder ein Verworfensein geht. Jesus hat ganz viele Gleichnisse gebracht, in denen das zum Ausdruck kommt. Das ist ein Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 von diesen Jungfrauen haben Öl in ihrer Lampe, als der Bräutigam kommt, und 5 haben keines. Das heißt, man könnte sagen, 5 sind Christen, die den Heiligen Geist haben, und 5 sind vielleicht anständige Menschen, aber ohne den Heiligen Geist und werden deshalb verworfen. Hier gibt es das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Der Weizen sind die Gläubigen und das Unkraut, die nicht zu Jesus gehören. Die einen werden gesammelt und die anderen werden verbrannt. Da gibt es ein Gleichnis von guten und faulen Fischen, die alle aus dem Meer des Lebens gefischt werden. Die guten Fische sind praktisch die Christen, die Gläubigen, und die faulen sind die, die es nicht waren. Die einen werden angenommen und die anderen weggeworfen. Da gibt es die Einladung zum königlichen Hochzeitsmahl. Die eingeladen waren, die wollten nicht kommen und haben sogar die Boten, die sie einluden, verspottet, geschlagen und teilweise getötet. Die kamen dann auch nicht hinein und wurden teilweise sogar vernichtet. Und die anderen, die dann später noch kamen, die wurden hineingeholt. Da gibt es das Gleichnis von den Talenten. Die einen haben ihre Talente entfaltet und einer hat es vergraben. Und die es entfaltet haben, wurden angenommen und der es vergraben hat, wurde rausgeworfen. Und jetzt könnte man noch mehr solche Unterscheidungen suchen. Die Trennung geht auch mitten durch unsere Versammlung hier hindurch, mitten durch Obertshausen und mitten durch die Welt. Es gibt Menschen, die gehören zu Jesus, heute, weil sie an ihn glauben, später, wenn die Christen weg sind, weil sie sich zu dem Volk Israel in der Verfolgung bekennen. Und es gibt solche, die gehören nicht zu ihm. Entscheidend ist nicht, wie viel Geld ich für Brot für die Welt gespendet habe, das ist sehr wichtig, das zu tun, auch Dinge weiterzugeben, so entscheidend ist meine Beziehung zu Jesus. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Steht in der Bibel, ist nicht meine Meinung. Sondern das, was das Wort Gottes sagt und ich wiedergeben darf. An der Stelle ist die Frage an jeden heute Morgen unter uns, wer bin ich? Bin ich so bildlich gesprochen, so ein Schaf Gottes, das Gewissheit des ewigen Lebens hat, oder bin ich ein Bock, nur bildlich gesprochen, der eigentlich bisher Gott abgelehnt hat? Wenn Gott uns in Jesus nahe kam, wer darf ihm dann fernbleiben? Wenn Gott uns in Jesus nahe kam, wer darf ihm dann fernbleiben? Meine Beziehung zu Jesus zeigt sich auch heute in meiner Beziehung zu meinen Brüdern, wobei meine Brüder die anderen Christen sind. Ich persönlich habe nur Schwestern in meiner Familie gehabt, keine Brüder. Aber meine Beziehung zu Jesus zeigt sich auch in der Beziehung zu anderen Christen. Und deshalb finde ich es schade, es gibt oft die Meinung, ich brauche zum Beispiel nicht in den Gottesdienst zu gehen, ich kann auch zu Hause beten. Das ist natürlich völlig richtig, es wäre schlimm, wenn man nicht zu Hause beten könnte. Aber mir wird deutlich, dass derjenige, der das sagt, gar nicht begriffen hat, was Gemeinde bedeutet. Dass er geistliche Geschwister hat durch den Glauben an Jesus, dass es ja noch andere gibt, die auch an ihn glauben. Und dass er Kontakt mit ihnen haben sollte. Das wäre so, wie wenn meine Familie mich überhaupt nicht interessiert und ich nur so ganz alleine für mich dahin lebe. Ja, dann brauche ich auch keine Familie. Die Beziehung zu Jesus zeigt sich in der Beziehung zu unseren Geschwistern und es sind heute die anderen Christen. Später wird es noch deutlicher werden, auch in der Beziehung zu diesem Volk Israel. Deshalb wäre es wichtig, auch gute Werke zu tun, weil Gott das möchte und verursacht. Gute Werke durchaus auch in diesem Katalog, wie er hier steht. Ich brauche hier in Deutschland eigentlich niemand zu kleiden. Das haben die Leute nicht nötig. Die meisten haben genügend davon. Das sieht man immer an diesen Sammlungen auf der Straße, die ständig weitergehen von alten Kleidern. Aber ich denke, viele kennen dieses Kleid Gottes nicht dieses Kleid des Friedens und der Gerechtigkeit Gottes. Und da könnte ich Ihnen helfen, das kennenzulernen. In Deutschland brauche ich keinem Lebensmittel zu geben, aber die meisten kennen das Brot des Lebens nicht, nämlich Jesus. Und da wäre es ganz gut, Ihnen zu helfen, für Sie zu beten und Ihnen das nahezubringen, dass Sie dieses Brot des Lebens kennenlernen. Es gibt viele Einsame, deren Wohnung wie ein Gefängnis ist. Und da ist es manchmal ganz gut, wenn man Kontakt aufnehmen kann, um Leute aus ihrem Gefängnis zu befreien, dass sie herauskommen aus ihrer Isolierung. Mancher ist allerdings auch nur gefangen in seinen eigenen Vorurteilen, aber der wird sich auch freuen, wenn er da herauskommt. Natürlich gibt es auch echte Gefangene, gerade auch Christen im Osten, für die wir beten können. Und es gibt sicher auch unter uns Menschen, die wirklich im Gefängnis sitzen. Da ist die Frage, wo Gott irgendjemand Kontakt mit einem ermöglicht, um ihm vielleicht zu helfen. Es muss derjenige sehen. Manchmal sind fremde Personen aber auch die eigenen Ehepartner. Es gibt so viele Ehen, die einmal mit Liebe begonnen haben und wo heute nur noch zwei Fremde zusammenleben. Und da wäre es ja ganz schön, sich das Ziel zu setzen, diesen Fremden wieder neu kennenzulernen und ihn in Liebe zu besuchen. Das heißt, zu sprechen, aufzunehmen. Glaube ohne Werke ist tot, sagt der Jakobusbrief. Das heißt, ein Glaube, der nur im Kopf sitzt und sich nie auswirkt, zählt bei Gott gar nichts. Es ist ganz natürlich, dass der Glaube an Jesus sich immer auswirkt und darüber freuen wir uns, auch in einer Gemeinde. Vor kurzem sagte mal jemand, mir sind die Leute, die in die Hölle gehen, viel lieber, denn die, die in den Himmel gehen, sind viel zu brav, völlig uninteressant. Das andere prickelt so ein bisschen und ist viel spannender. Das mag sein, jeder wird dort, wo er hingeht, die Leute treffen, die ihn auch vorher schon begleitet haben. Und deshalb ist es die Frage, wohin möchte ich gehen? Vergiss das Gericht nicht, denn es vergisst dich nicht. Vergiss das Gericht nicht, denn es vergisst dich nicht. Und in diesem Fall ist dann das jüngste Gericht gemeint, ganz am Ende der Zeit. Wir sprachen ja von diesen drei Gerichten. Preisgericht, Völkergericht und jüngstes Gericht ist ganz am Ende der Zeit, wo die Menschen gerichtet werden, die ohne Jesus gelebt haben. Es ist nicht so gut, in diesem Gericht zu sein. In Deutschland kann ich unentdeckt bleiben nach einer Straftat. Ich las gerade die Kriminalstatistik von 1984. Da gab es 4,1 Millionen Straftaten, die angezeigt wurden. Und davon hat man 46,7% aufgeklärt. Das heißt, über 50% der Täter blieben unerkannt, unentdeckt. Das ist so in einem Staat wie Deutschland durchaus üblich oder möglich, aber vor Gott ist es nicht möglich. Vor Gott gibt es kein Versteck, gibt es kein Unentdecktbleiben. Und deshalb ist es für uns wichtig zu wissen, ich gehöre zu Jesus Christus, ich komme nicht in das jüngste Gericht, auch nicht in dieses Völkergericht, sondern ich gehöre heute schon zu ihm. Komme höchstens in dieses Erste, in dieses Preisgericht, in der Frage, ob ich zu meinem ewigen Leben noch Lohn bekomme. Ich will das zusammenfassen und vielleicht noch mit einem abschließenden Bemerkung beenden. Jesus kommt wieder und diese Wiederkunft ist mit drei Gerichten verbunden, mit einem Preisgericht für Christen. Mit einem Völkergericht über die Völker nach ihrer Stellung zu Israel und ganz am Ende der Zeit mit dem jüngsten Gericht für alle, die ohne Jesus gelebt haben und vorher schon gestorben waren oder dann sterben. Die Frage ist, wo bin ich? Wenn ich Jesus kenne, komme ich nicht in das jüngste Gericht, weil er das Gericht über meine Sünde am Kreuz getragen hat. Und darüber freue ich mich. Ich freue mich, dass er wiederkommt. Und deshalb will ich drei Begriffe noch verwenden, um diese Wiederkunft Jesu zu kennzeichnen. Er kommt wieder als Bräutigam für die, die ihn lieben. Er kommt wieder als König für sein Volk Israel. Und er kommt wieder als Richter für alle anderen. Er kommt wieder als Bräutigam, als König und als Richter. Glaube ohne Werk ist tot. Das heißt, Jesus wird auch durch mich hindurch etwas tun. Das wird in den gesellschaftlichen, gemeindlichen, sozialen Bereich hineingehen. Und an der Stelle muss ich ihn sicher um Vergebung bitten, dass ich oft an Menschen vorbeiginge, seien es Christen oder Angehörige oder Leute in der Umgebung, und nicht gesehen habe, was sie brauchten, es einfach übersehen habe, weil ich nicht offen war für sie. Und da kann ich beten, Herr Jesus Christus, öffne mir die Augen einmal für dich, aber auch für die Situationen, in denen ich stehe, dass ich wirklich verfügbar bin für dich, damit du mich gebrauchen kannst, um deine Liebe auszudrücken. Herr Jesus Christus, du weißt, was der Einzelne von dem Gesagten verstanden hat. Du weißt, für wen das ganz neu war und der das gar nicht richtig einordnen kann. Den segne doch, dass er ganz besonders nach dir verlangen hat und zu dir gehören möchte. Und segne uns in der Freude an dir, aber auch im Einsatz und Dienst für dich, zur Ehre Gottes. Amen.